Merci. Vielen Dank. Ist sie nicht charmant? So eine tolle Pastorin. Halleluja. Hey, Jesus und der Vater sind eins. Wir haben gerade Jesus angebetet mit diesem wunderschönen Lied. Und manchmal kann man sagen, ja, aber hallo, wir sind auf einer Abba-Konferenz. Bei Gott gibt es kein Ranking. Wer ist höher? Wer sieht besser aus? Wer ist schöner? Wenn man Gott anschaut, dann begegnet uns die absolute Demut in Person. Der Vater sagt, betet Jesus an. Und Jesus sagt, betet den Vater an. Und der Heilige Geist, der ist wie so ein Scheinwerfer, ganz oben, der bleibt fast im Verborgenen und er strahlt das Kreuz an und er strahlt das Vaterherz Gottes an. Ich habe dieses Herz mitgebracht, das erinnert mich immer wieder daran, dass Gott ein weiches Herz hat. Weil viele Menschen kennen so den lebendigen Gott nicht. Ich befürchte sogar, viele Christen, womöglich die allermeisten sogar auf der Welt, kennen nicht einen Gott mit einem weichen, barmherzigen Vaterherzen. Deshalb musste Jesus Christus kommen. Wisst ihr, das war damals auch schon so. Jesus Christus ist ja nicht nur gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Das würde schon reichen, eine Ewigkeit ihn anzubeten, so wie wir gerade das gesungen haben. Er ist gekommen, um das Reich Gottes, das Himmelreich zu bringen, mit Macht und Herrlichkeit in der Kraft des Heiligen Geistes. So, jetzt seid ihr Pfingster, sag mal Halleluja! Ah, wenn nicht wo, hier in der Pfingstgemeinde, dass wir uns freuen über den Heiligen Geist. Aber er ist auch noch aus dem dritten Grund gekommen, unser Meister Jesus Christus, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist, dass nämlich Gott ein Herz hat, ein Vaterherz, dass Yahweh, der allmächtige Gott, dass der ein Vater ist, ein liebender Vater. Und darum geht es in diesen Tagen. Habt ihr den kleinen Schlüssel gefunden? Ansonsten guck mal, worauf du so gerade sitzt. Das könnte ein bisschen härter sein. Überall liegen so kleine Schlüssel aus. Das ist ein Geschenk. Und wenn du keinen hast, dann guck mal um dich rum. Ist irgendwo noch einer? Den, hier vorne sind noch ein paar. Den brauchst du heute Abend. Dieser Schlüssel soll dich nämlich erinnern. Und ihr seid zu Hause. Also ihr habt bestimmt auch einen Schlüsselbund irgendwo. Ja? Dieser Schlüssel soll dich erinnern an den Schlüssel des Vertrauens. Darum geht es heute Abend. Der Vater möchte uns Vertrauen beibringen. Aber bevor ich in die Botschaft einsteige, noch einen kurzen Hinweis auf dem Büchertisch. Vielen Dank, Monika, wo bist du irgendwo? Sie ist immer am Arbeiten irgendwo, ne? Aber jedenfalls am Büchertisch gibt es einige Bücher zu dem Thema Vaterherz Gottes. Und ich kann und will auch nicht alles an solchen Abenden ausbreiten. Ich versuche immer sehr mit dem Heiligen Geist zu fließen, zu gucken, was dran ist. Deshalb freue ich mich, dass einige Bücher da sind zu dem Thema und einige durfte ich selber schreiben, wobei das stimmt nicht ganz. Ich finde, ich durfte mitmachen. Es war immer eine Kooperation zwischen Heiliger Geist und dem, was wir auch als Team erleben. Wir sind ein Netzwerk von über 120 Menschen in Deutschland und auch sogar, wir haben auch Schweizer dabei, Halleluja, ein Ehepaar. Und wir sind unterwegs jedes Wochenende irgendwo in Deutschland oder auf der Welt und versuchen weiterzugeben von dieser Liebe des Vaters. Und in diesem Buch, Gottes Vaterherz entdecken, das war das erste Buch, das immer wieder auch überarbeitet wurde. Da haben wir mal aufgeschrieben, in Worte gefasst, so was in dieser Offenbarung des Vaters an Schätzen ist. Und ich möchte das so empfehlen, wenn du weißt, das ist nicht nur ein Thema unter vielen Themen in deinem Leben. Ja? Für manch einen ist so ein Abend, ah ja, Gottes Vater, ja stimmt, da war doch was. Ist in Ordnung. Aber ich weiß, heute Abend hier und vielleicht auch zu Hause oder vielleicht nachher sogar, wenn die Botschaft später nochmal gehört wird, wir hören immer wieder, dass jemand sagt, hey, das war genau für mich der richtige Zeitpunkt. Jemand sagte zu mir, ich hatte das Buch jahrelang in meinem Regal stehen, das kann man nämlich auch, man stellt ein Buch in ein Regal, man hat es gekauft und nicht gelesen, das würde euch ja nie passieren hier, ne? Aber es soll solche Menschen wirklich geben. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, jetzt ist es dran für dich, hol das Buch heraus. Und er hat es rausgeholt, es war eine Frau, hat es rausgeholt und hat gesagt, es war genau für mich die Botschaft, die ich jetzt hören musste. Also ich empfehle das sehr und wir haben es auch als Hörbuch eingelesen, also ich habe es eingelesen auf Hannöversch und Hochdeutsch. Ja, ich habe mir alle Mühe gegeben und ich hoffe, dass es ein Segen sein kann. Schau einfach mal nachher am Büchertisch vorbei. So. Mein Name ist Programm, ich heiße Hoffmann, ich liebe Geschichten. Also jetzt kommt wieder eine Erzählung, eine Hoffmannserzählung. Que será? Was wird sein? Die Geschichte vom Mann, der in die Zukunft schauen wollte. Es war einmal ein Mann, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dass er in die Zukunft schauen könnte. Denn er hatte so viele Fragen. Was wird sein? Täglich quälten ihn 1000 unbeantwortete Dinge. Was wird nur morgen sein? Habe ich dann noch genug Arbeit und kann meine Familie versorgen? Was werden wir zu essen haben? Wird es Kleidung, neues Schuhwerk für die Kinder geben? Wie alt werde ich nur werden? Wird eine furchtbare Krankheit mich dahinraffen? Oder werde ich unerwartet und ungewollt mitten aus dem Leben gerissen? Wird womöglich meine Frau vor mir sterben? Und was wird dann aus mir und den Kindern? Und so weiter und so weiter. Was wird sein? Fragen über Fragen. All seine Gedanken kreisten bei Tag und bei Nacht um diese vielen, vielen Fragezeichen. Bald konnte er kaum noch innerlich Ruhe finden. Die Fragen verfolgten ihn selbst noch in den Träumen in der Nacht. Am Morgen sprach er mit seiner Frau darüber, im Laufe des Tages mit seinen Arbeitskollegen und nach Feierabend mit seinen Freunden. Aber kein Mensch konnte ihm Antwort geben. Da sagte einer eines Tages, vielleicht solltest du mal bei einer Wahrsagerin vorbeigehen. Die können doch sowas, ich meine, in die Zukunft schauen und dergleichen. So ging unser Mann zu einer stadtbekannten Wahrsagerin. Doch bevor sie sich auch nur eine seiner Fragen anhören wollte, musste er bereits viel Geld bezahlen. Tja, und was sie ihm dann anschließend verriet unter schauspielerischer Geheimnistuerei, das hörte sich in seinen Ohren eher wie billige Allgemeinplätze an. 1000 abgedroschene Phrasen, nein, das brachte ihm keine Antworten auf seine aufgewühlte Seele. Ein anderer meinte dazu, aber die Meinungsforscher, die kennen sich mit all den Fragen der Menschen aus. Ja, die solltest du mal lieber konsultieren. Gesagt, getan, unser Mann ging also hin und fragte die Meinungsforscher. Doch auch ihre Antworten befriedigten ihn nicht. 85% der Bürger hier und 43% der Befragten da, das bedeutet mehr oder weniger, die Quersumme, die Mehrheit, die Minderheit, Punkt, 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 Punkt. Das erschien mir alles so nichtssagend. Tote Zahlen unter dem Habitus der Wissenschaftlichkeit, aber kein echtes Leben dahinter. Was du brauchst, ist eine therapeutische Lebensberatung, verriet ihm dann ein anderer. Vielleicht solltest du mal zum Psychologen gehen oder zum Seelsorger. Auf jeden Fall zu jemandem, der genau weiß, wie wir Menschen ticken. Dort wirst du sicherlich Antwort auf deine Fragen finden. Unser Mann suchte daraufhin einen der besten Psychologen der Stadt auf. Stundenlang lag er auf dessen Couch und erzählte ihm von den Fragen, die ihn pausenlos beschäftigten. Doch statt Antworten zu bekommen, stellte ihn der Psychologe nur noch mehr Fragen. Wie lange ihm schon diese Dinge umtrieben, wie denn seine Kindheit so war, ob er Stress auf der Arbeit habe oder unglücklich in seiner Ehe sei. Als noch mehr Fragen über ihn hereinprasselten, da verließ er fluchtartig die Praxis. Er lief hinaus in einen Park, setzte sich auf eine Bank und begann bitterlich zu weinen. Bange fragte sich, verlange ich denn wirklich zu viel? Ich will doch nur wissen, was morgen ist und wie meine Zukunft aussehen wird. Was wird sein? Tief versunken in das Meer seiner ungelösten Fragezeichen, merkte er gar nicht, wie ein alter Mann sich neben ihn auf die Parkbank setzte. Saß er dort erst ein paar Minuten oder schon seit Stunden? Er hätte es nicht sagen können. Der Alte fragte einfühlsam, junger Mann, was quält Sie so sehr? Der Mann antwortete, ich habe so viele Fragen. Was wird sein? Ich möchte unbedingt wissen, was die Zukunft bringt. Aber niemand kann mir die passende Antwort geben. Der Alte nickte verständnisvoll und schwieg mild lächelnd einige Minuten. Dann begann er eine kleine Melodie zu summen und sagte, kennen Sie dieses Liedchen? Meine Mutter hat es mir immer vorgesungen, als ich noch ein kleiner Bub war und 1000 Fragen hatte und unbedingt wissen wollte, was morgen sein wird. Que sera, sera, whatever may be, the future's not out to see, que sera, sera. Das heißt übersetzt, was wird sein, nun halt das, was sein wird. Wir sind nicht geschaffen zu wissen, was die Zukunft bringt. Es wird halt sein, was sein wird. Glauben Sie mir, junger Mann, es ist besser so. Wir sind nicht dafür gemacht worden, mit dem Wissen des Zukünftigen richtig umzugehen. Es würde uns maßlos überfordern. Hören Sie, meine geliebte Frau ist vor 2 Monaten gestorben. Wir waren über 50 Jahre glücklich miteinander verheiratet. Und dann kam die Krankheit und das Leiden. Aber was hätte es uns gebracht, wenn wir all das vorher gewusst hätten? Und nach einer Pause, schweigend, fragte der Alte, glauben Sie eigentlich an einen Gott der Liebe? Der Mann antwortete etwas hilflos, ich weiß nicht recht. Auch das gehört wohl zu den vielen Fragen meines Lebens. Nun, erwiderte der Alte, Sie sollten besser an den Gott der Liebe glauben. Ich spreche aus Erfahrung eines langen Lebens. Es lohnt sich. Genauso wenig, wie Sie die Vergangenheit festhalten können, entzieht sich die Zukunft Ihres Zugriffs. Aber die Gegenwart, ja, die Gegenwart, ja, diesen Moment jetzt, der gehört ganz Ihnen. Leben Sie doch einfach Tag für Tag. Genießen Sie jeden einzelnen Augenblick und vertrauen Sie fest darauf, es gibt einen Gott, der uns liebt und der kümmert sich um all das Vergangene und das Zukünftige. Und das genügt schon. Das genügt, um hier und jetzt geborgen leben zu können. Es wird sein, was sein wird. Lassen Sie das mal getrost in Gottes Händen ruhen, junger Mann. Mit diesen Worten tätschelte er sanft den Arm des Jüngeren, stand auf und nickte freundlich als Abschiedsgruß. Lange noch saß unser Mann auf der Bank, eigentümlich eingehüllt in einer Atmosphäre von Frieden und Geborgenheit. Er ließ die weisen Worte des Alten in seinem Herzen nachklingen und zum ersten Mal seit Jahren verstummte die Frage in ihm, was wird sein? Jetzt das passende Bibelwort dazu.
Ups. Ich lese im Psalm 91 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei dem Allmächtigen Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst vor der Pest, die im Dunkeln zuschlägt oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag den Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen kannst du treten. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben.
Psalm 91, das ist unser Familienpsalm. Wenn unsere Kinder zu Hause waren, Weihnachten oder irgendwie zu einem Familienfest, und wir gehen auseinander, dann lesen wir diesen Psalm. Dieser Psalm gehört uns. Aber wer möchte ihn heute Abend auch noch haben? Ich verschenke ihn gerne. Gerne. Wir wollen ihn gar nicht für uns alleine behalten. Es ist so ein herrliches Wort. Komisch, da sagt doch einer zu mir, ach, weißt du, Matthias, ich habe so eine Schwierigkeit. Der Gott im Alten Testament, der scheint mir immer so anders zu sein als der Gott im Neuen Testament. Im Alten Testament, da ist Gott irgendwie wie so ein gruseliger Richtergott. Und im Neuen Testament ist er dann auf einmal der liebe Papa. Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Aber wir Menschen machen Bilder und wir sollen uns keine Bilder machen von Gott. Wir sollen uns nicht selber Vorstellungen machen. Gott will sich selber uns vorstellen. Und er hat sich im alten Bund, im Alten Testament, schon als einen liebenden Vater vorgestellt. Nur Israel konnte es noch nicht fassen. Deshalb musste Jesus Christus kommen, musste Israel und uns, die Völker, die Nationen daran erinnern, wer Gott wirklich ist. Aber schon im Alten Testament, gerade in den Psalmen, kommt so viel vom Vaterherzen Gottes. Gott ist langsam zum Zorn. Das steht im Alten Testament, nicht im Neuen Testament. Weil Altes und Neues Testament, das ist so wie, das gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Weil Gott ist unteilbar. Und interessanterweise, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, im Alten wie im Neuen Bund, gibt es einen Namen, der wie eine Klammer ist. Und das ist der Name Immanuel. Gott mit uns, für uns, bei uns. Das ist einer der vielen Namen Gottes schon im Alten Bund. Und dann auf den ersten Seiten des Neuen Testamentes, als Jesus, Yeshua HaMashiach, der Sohn Gottes, kommt, in diese Welt kommt, wird er so genannt, Immanuel. Das ist der wahre Immanuel. Das ist das Herz des Vaters. Aber nochmal, Israel hätte es fast verpasst. Und ich muss euch sagen, ich hätte es fast verpasst. Als jemand, der meinte, ich kenne doch Jesus, ich weiß doch, dass es mein Erlöser lebt. Ich war viele Jahre schon wiedergeborener Christ. Und da erst ist mir aber die Liebe des Vaters begegnet. Wie kann das sein? Nun, ich sagte, es gibt einen Unterschied. Und zwar der Unterschied, wenn du sagst, Jesus ist der Herr, er hat mich gerettet, er hat mir meine Sünde vergeben, das ist die Grundlage. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Das Kreuz ist Zeichen. Da wird aus Minus Plus gemacht. Da hängt das Herz des Vaters ans Kreuz festgenagelt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Eigentlich hätten wir es wissen müssen. Er hat die Welt geliebt, indem er seinen einzigartigen Sohn gab. Wenn du einen Sohn gibst, bist du Vater. Eigentlich hätten die Menschen es wissen müssen, dass dieser Yahweh-Gott Abba, Vater ist. Aber es bedurfte einer Offenbarung, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Interessanterweise, weißt du, Jesus ist nicht gekreuzigt worden, weil er gesagt hat, ich bin der Messias. Er ist nicht gekreuzigt worden, weil er Wunder getan hat, Tote auferweckt oder Brot vermehrt oder sogar noch Schlimmeres, Wasser zu Wein gemacht hat. Nicht deshalb ist er gekreuzigt worden, sondern weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und damit hat er in den Ohren der frommen Leute zwei Unmöglichkeiten gesagt. Einmal nämlich, dass wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann müsste Gott Vater sein. Und das konnten die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie konnten das nicht ertragen. Und das andere, was sie nicht ertragen konnten, dass dann dieser Jesus, dieser Rabbi, sich anmaßte, er wäre der Sohn Gottes. Also er käme direkt von Gott. Deshalb hat Kaiphas sich die Klamotten zerrissen als Ausdruck der Gotteslästerung gesagt, hinweg an ihn, Gotteslästerung. Ist dir schon mal aufgefallen, als Jesus in der Wüste war und der Teufel höchstpersönlich gekommen ist und ihn versucht hat, was hat der Teufel ihm dazu sagen gehabt? Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Ist dir schon mal aufgefallen? Dreimal kommt er so, wenn du Gottes Sohn, er war Gottes Sohn. Warum war es dem Teufel so wichtig, diese Identität zu zerstören oder zu hinterfragen? Weil darauf kommt es an. Wenn du weißt, wenn ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und dass Gott mein Vater ist und zu mir gehört. Wow. Dann öffnen sich die Türen. Wir leben in einer verrückten Zeit, stimmt's? Und ich habe gar nicht Lust, über Corona zu reden. Aber ich kann es auch nicht verdrängen, es gehört irgendwie dazu. Nur wenn ich Psalm 91 lese, dass die Pest und die Seuche und weiß ich was, Freunde, solange es die Welt gibt, gab es schon Pest und Seuche und Tod und Krieg und es gab Holocaust und Hexenverbrennung und schlimme Sachen. Das hat die Menschheit alles überlebt. Warum? Weil Gott auf unserer Seite ist. Weil er unser Schutzschirm ist. Weißt du, die Bibel erzählt, es wird viele schlimme Sachen passieren. Die Bibel nennt das Endzeit. Und als kleiner Junge, immer wenn es Herbst wurde, lebte in einer freien Kirche, traditionelle Art, und immer wenn es Herbst wurde, kam der Bruder mit dem Endzeitpredigten. Der hatte einen großen Plan. Der wusste genau, wann die erste Entrückung ist und die zweite Entrückung ist. Und er wusste alles. Ich mache mich nicht lustig drüber. Er war ein lieber Bruder. Er hat so gut, er wusste. Aber weißt du, die Atmosphäre bei diesen Abenden war, wir hatten Angst. Wir hatten Angst. Wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein? Ich höre noch immer diese Stimme, die ging. Oh, Natürlich wollte ich dabei sein. Wer wollte nicht dabei sein? Aber ehrlich gesagt, ich habe mich nicht gefreut auf die Wiederkunft Jesu. Ich hatte irgendwie Angst. Ich wollte es recht machen. Oh, da sind die Schweizer und die Deutschen perfekt drin, oder? Wir wollen es allen recht machen. Ist es das, was Gott wirklich möchte, dass wir es allen recht machen, dass wir es ihm recht machen? Kann man es ihm überhaupt recht machen? Weißt du, ich bin so dankbar, dass ich Gott anders kennenlernen durfte in den letzten Jahren. Und ich bin so dankbar, dass so viele Menschen auf der Welt Gottes Herz ganz neu kennenlernen. Es gibt für mich einen gewaltigen Unterschied. Du kannst sagen, Jesus ist der Herr, mir ist meine Sünde vergeben worden. Du kannst es mit so einer selbstgerechten Pharisäermiene sagen, wie ich es jahrelang gesagt habe. Ich war jahrelang ein Pharisäer und habe da sogar noch Geld für bekommen, weil ich Pastor war. Hat ja keiner gemerkt. Ja, die anderen Pharisäer waren ja froh, einen Pharisäerpastor zu haben. Wir meinten es wirklich alle richtig zu machen. Saulus hat auch gedacht, er macht alles richtig, indem er die Christen verfolgte, weil er das neue, frische Reden des Himmels nicht gehört hat. Er war noch gefangen in der Feedbackschleife der alten Religion. So war ich das auch. So sind es viele Christen, die das Kreuz kennen, die kennen sogar den Heiligen Geist. Ich kannte den Heiligen Geist. Ich war geisterfüllt, geistgetauft, ja. Beim Pfingstern darf man das ja sagen. Ich habe in neun Zungen gesprochen. Das ist ja mal das Erkennungszeichen gewesen. Aber Freunde, darf ich das mal so hier in der Pfingstgemeinde sagen? Ich war schon in so vielen Pfingstgemeinden, wo ich gesagt habe, sag mal, wie ist das bei euch mit dem Heiligen Geist? Und wo ich erstaunt war, dass ganz wenige Leute in neuen Zungen sprachen. Und die, die es irgendwann mal empfangen hatten, die hatten 3-4 Worte und nicht mehr. Und ich habe gedacht, was ist passiert? Na, hat Gott mich an die eigene Nase gefasst und gesagt, Matthias, was ist bei dir passiert? Und auf einmal habe ich ein Bild gesehen, ich gehe über einen Friedhof, Herbststimmung, überall liegt Laub so zerbröselt. Und dann komme ich an einen Grabstein vorbei und ich wische das Laub weg und dann steht drauf auf dem Grabstein Sprachengebet. Ich bin erschrocken, habe gedacht, was ist denn los? Und dann hat Gott gesagt, sprichst du denn in neuen Zungen, Matthias? Ja, du hast es irgendwann mal empfangen und hast es genommen und hast gesagt, ja gut, aber sprichst du täglich? Paulus hat gesagt, ich rede mehr in neuen Zungen als alle anderen. Muss man das tun? Nein, Quatschikowski. Muss man seiner Frau jeden Tag sagen, ich hab dich lieb? Nein. Aber ich sag dir, wenn du es tust, hast du eine glückliche Frau. Was ist denn Gott loben, ihn anbeten, wenn uns die Worte ausgehen, wenn wir sogar in Himmelssprachen reden müssen? Was ist? Es ist die Sprache der Liebe. Es hat alles mit Liebe zu tun. Freunde, was nicht mit Liebe zu tun hat, ist Religion. Das ist Pharisäertum. Was nicht mehr nach frischer Liebe riecht, da ist kein Leben drin. Du kannst nicht von dem Manna von gestern leben. Das schimmelt, das verfault. Oh, ich habe viele Jahre von verschimmelten Manna gelebt und mir den Magen verdorben. Und bin ich satt geworden, habe anderes in mich hineingefressen, habe mir andere Tröster gesucht. Gott sei Dank nicht Alkohol, aber Schokolade hilft auch. Nicht. Nicht hilft nicht. Es gibt nur einen, der dein Herz wirklich trösten kann und mein Herz trösten kann. Das ist die Liebe Gottes, die in Christus offenbart wurde und durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Und das ist die Liebe des Vaters. Geschwister, wenn du in der Liebe des Vaters von Abba Vater ankommst, das ist ein qualitatives, anderes Erleben. Ja, du kannst sagen, mir ist die Sünde vergeben, das ist wunderbar und das bringt dich in den Himmel. Aber wenn du den Vater Gott als deinen Abba-Vater erlebst, als dein Zuhause, die Quelle deines Lebens, das bringt den Himmel in dein Herz. Das bringt dich nach Hause. Das sättigt dein Herz. Da passiert das, was hier im Psalm 91 beschrieben wird. Weißt du, Da wird ja auch im Grunde genommen unsere Zeit beschrieben, die Zeit, die immer schon so verrückt war. Glaubt's doch bitte, die Zeit war immer schon so verrückt. Solange es Menschen auf dieser Welt gibt, die sich von Gott losgesagt haben. Gott los zu sein, heißt vaterlos zu sein, denn Gott ist unser ewig Vater. Und wer Gott den Vater verliert, der wird vaterlos, der wird gottlos, der verliert Leben, weil beim Vater das Leben ist. Und was muss er machen? Er muss selber Gott spielen, er muss selber versuchen, für sich zu sorgen, wie Waisenkinder, zu funktionieren. Oh, aber wenn du einen Papa hast, einen Abba hast, wenn das ein Vaterherz ja auch ein Mutterherz ist, voller, der uns tröstet, wie eine Mutter einen trösten kann, das ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ruach ist feminin im Hebräischen. Da ist die mütterliche Seite Gottes drin. Gerade wir Pfingstler und Charismatiker, wir müssten dieses Mütterliche doch kennen. Die es genährt werden, die es empfangen können, die es offen sein. Oh, eine Mutter, die sagt, komm Junge, Junge, komm bald wieder nach Hause. Das ist doch die Stimme der Mutter, die uns einlädt. Das ist die Stimme. Erstaunlicherweise, Rembrandt hat ja gemalt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke, viele werden das Bild kennen. Und damals hat man gesagt, Rembrandt, du hast dich vermalt. Du hast dem Vater eine maskuline und eine feminine Hand gegeben. Zwei verschiedene Hände. Und Rembrandt hat gesagt, nein, das ist Gott, das ist mein Gott. Er hat eine väterliche und eine mütterliche Hand. Der Gott, von dem Jesus erzählt, der in Lukas 15 am Ende der Straße mit weit offenen Armen steht, das erinnert uns doch viel mehr an Mütterlichkeit. Er sagt, komm nach Hause, Junge. Komm nach Hause, Mädchen, komm. Wer kommt in meine Arme? Wer kommt in meine Arme? Das ist das Herz eines Vaters, das ist das Herz einer Mutter, das ist Gottes Herz. So empfindet Gott höchstpersönlich. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele Grenzen gibt. Und der Psalm 91 erzählt davon, von Grenzen, die uns umgeben. Aber die Lebensqualität, die Gottes Vaterliebe hineinbringt, ist grenzenlos geliebt sein in so einer Zeit. Ich will da mal kurz drauf gucken, wenn du bitte weitermachst. Wir haben eine enorme Oberflächenspannung. Der Psalm drückt das aus. Hier fallen 1.000, da fallen 10.000. Wir leben jetzt in einer Zeit, ja, mit Corona. Wir versuchen hier Hygienepflichten nachzukommen, Erfahrungswerte. Keiner kann uns sagen, ob das wirklich alles stimmt. Man weiß doch noch nicht mal, wie der Virus übertragen wird. Man weiß es nicht. Alle tappen in der Dunkelheit. Ja, hören wir dann ganz auf? Nein. Wir versuchen so gut wir können. Aber selbst, stell dir mal vor, wir hätten einen Impfstoff gegen Corona. Wir hätten eine Medizin gegen Krebs und AIDS und all die anderen schlimmen Krankheiten, die es ja immer noch gibt. Wir hätten all das, wäre dann dein Leben sicher, geborgen? Oh, dann gäbe es immer noch Terror, Bombenanschläge, oder? Es gäbe immer noch Kriegsgefahr. Und ich war erstaunt, wie innerhalb von kurzer Zeit in einer Demokratie, in der ich groß geworden bin, Menschenrechte, Grundrechte in einer Woche ausgesetzt wurden, wie die Religionsfreiheit. Die wurde so eingeschränkt, wir konnten keine Gottesdienste mehr feiern. Okay, Gott ist ja immer noch großartig und Livestream, Halleluja. Jetzt sind wir alle digital geworden, selbst Gemeinden, die vorher keine Kamera hatten, haben jetzt eine Kamera. Ist doch gut, oder? Kann man sagen, ja, ja. Wir lernen ja alle dazu, wir sind lernfähig. Und doch hat mich das irgendwie erschüttert und ich hoffe euch junge Menschen auch, wie schnell es gehen kann, dass in 0, nichts, innerhalb von wenigen Tagen, das, was wir uns nicht vorstellen können, die ganze Welt angehalten wird. Ich empfinde, das, was wir gerade durchleben, ist nur ein Vorgeschmack. Das ist jetzt nicht der Antichrist, glaube ich, persönlich. Aber ja, ich kann mir vorstellen, wie schnell es gehen kann, dass Dinge kippen können. Dass Meinung gemacht wird. In unseren Nachrichten hört man eine Meinung. Ich bin erschrocken. Ich denke, hallo, wo lebe ich denn? Und wenn einer nur wagt, etwas anderes zu sagen, wird er gleich in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gestellt. Ich denke, ist das noch Demokratie? Wo bin ich hier? Hast du vielleicht auch mal solche Gefühle gehabt? Aber weißt du, ich will nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Ich will gar nicht wissen, was richtig und was falsch ist, weil ich glaube, ich weiß es nicht und die Menschen wissen es nicht und die ohnmächtigen Mächtigen wissen es nicht. Dann bete ich lieber für die, wenn ich mich nicht gerade aufrege. Das tue ich auch manchmal. Aber dann spüre ich das Klopfen meines Vaters auf der Schulter, bete lieber. Weißt du was? Diese großen Leute sind auch nur kleine Leute. Und lass uns für unsere Politiker beten, dass sie nach Gott fragen. Was ist richtig in dieser Zeit? Wer weiß das? Lass uns beten für unsere Regierung, für die Regierung dieser Welt, für die Präsidenten und die Könige und wer auch alles regiert. Das sagt die Bibel, so sollen wir leben. Warum? Weil wir einen König schon haben, dem wir vertrauen können. Du magst in deinem Pass Schweiz drinstehen haben, ich Deutsch, aber wir haben eine gemeinsame Himmelsbürgerkultur. Wir sind Christen. Wir gehören zu Jesus Christus. Stimmt das? Wir haben einen gemeinsamen Vater und das eint uns über alle kulturellen, sprachlichen, was auch immer Barrieren hinweg, soziologischen und was ich was. Ja, ich will keine Gleichmacherei an dieser Stelle, aber wir sind geliebt, vom Vater Gott geliebt. Wir sind seine geliebten Kinder. Und nebenbei, selbst die, die es nicht wissen hier in Thunen, in der Schweiz, in der Umgebung, auch die sind seine geliebten Kinder. Die sind noch die verlorenen geliebten Kinder. Als unsere beiden Kinder Teenager waren, haben sie irgendwie gedacht, sie müssten Mama und Papa testen. Kommt das jemand bekannt vor? Ich habe immer gesagt, Gott, können wir nicht dieses Zeitalter überspringen? Die waren so süß mal, meine Kinder. Können wir nicht irgendwann so 10 Jahre später gucken, wie süß sie dann wieder sind? Aber nein, sie wurden Teenager. Wie umarmt man einen Kaktus? Kennt ihr das? Oh, Herr. Das waren Jahre. Und gerade meine Tochter, die mir wesensgleich ist in vielen Stellen, die hat mich bis zur Weißglut getestet. Meine Frau, die ist wirklich, Karin ist der Ruhepol der Familie. Und wenn meine Frau am Tisch laut wird, das kommt fast nie vor. Das ist aber passiert in dieser Zeit. Wenn du so mit meinem Mann sprichst, dann bum, 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 bum. Da hat sie wie eine Löwin für mich gekämpft. Oh. Aber soll ich dir mal sagen, in dieser Zeit, wo unsere Kinder verrückt gespielt haben, ich habe sie noch mehr geliebt als vorher. Ich habe manchmal gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich liebe sie noch mehr. Wie kommt denn das? Weil meine Liebe war herausgefordert und ich habe etwas gelernt in dieser Zeit, wie Gott die Welt liebt. Gott unterscheidet zwischen der Sünde. Er hasst die Sünde. Für die Sünde musste Jesus am Kreuz sterben. Er bagatellisiert keine Sünde der Welt. Aber er liebt den Sünder. Er liebt seine Kinder. Die Schmuddelkinder, er liebt sie. Er liebt diese Rebellos. Er liebt sie. Nochmal, er trennt ganz bewusst Sünde? Nein. Aber das Herz der Kinder. Der Vater am Ende der Straße, der seinen verlorenen Schweinejungen in den Arm nimmt, das ist das Herz unseres Vaters. Grenzenlose Liebe. Er liebt die schlimmsten Sünder, liebt er, wenn sie nur bereit sind, umzukehren in seine Arme. Die Schweine zu verlassen und nach Hause zu kommen. Ich will jetzt jemanden zu nahe treten. Wenn einer hier ist, im Raum oder zu Hause, und du empfindest, du bist ganz weit weg von Gott. Vielleicht hast du dich mit Schweinereien eingelassen. Hey, dann hör doch den Ruf von Abba, Vater sagt, wer kommt in meine Arme? Wer kommt in meine Arme? Und er wird sich nicht wegducken und sagen, nee, du riechst, bäh. Wisst ihr, da ging den Pharisäern die Sicherung durch. Als Jesus sagte, ich erzähle euch mal, wer Gott euer Vater ist. Und dann erzählt er ihm diese Geschichte in Lukas 15. Und dann erzählt er, dass Gott, der heilige Gott, einen, der von den Schweinen kommt, den Arm nimmt. Das ist ein No-Go. Das könnte ein Pharisäer nicht denken. Der hätte erstmal ordentlich sich anziehen sollen, mal eine Krawatte ummachen, sauber sein, dann darf er in den Gottesdienst kommen. Oh, ich weiß noch, als der erste voll tätowierte Rocker bei uns in die Gemeinde kam. Damals war ich noch Mitglied in einer anderen Gemeinde, weil ich selber noch nicht passte. Und was das bedeutet hat, dass die lieben Diakonissenschwestern, kennt ihr noch die so mit Häubchen und so? Die evangelischen Nonnen, ja, als die da saßen da, so wie die Pinguine. Und die rückten nicht weg von diesem tätowierten Lederkluftmenschen, sondern gingen auf ihn zu, boten ihn einen Bonbon an. Weil sie das immer den Kindern der Gemeinde gaben, ja. Ein Bonbon, ein Rocker, ein dumm. Okay, aber das hat sein Herz erreicht. Hey, Freunde, die Liebe ist die stärkste Waffe in der ganzen Welt. Und mein Papa, dein Papa, spricht diese Sprache für alle Menschen, auch für mein Leben. Kannst du das nächste Mal machen? Weil es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Wegen Gottes und dem Wesen Gottes. Der Deutsche sprach nur ein Buchstabe. Aber Welten trennen das. Die Wege Gottes, die wirst du niemals verstehen können. Hörst du das? Das ist eine Botschaft, die predige ich gerne, weil da steht in der Bibel drin. Die Wege Gottes, wie Gott führt, kann kein Mensch verstehen. Auch das, was jetzt gerade läuft. Gott, wo bist du? Ist das Gott? Ist das der Teufel? Ist es der Antichrist? Wir wissen das manchmal alles gar nicht. Und wir müssen es auch gar nicht wissen. Wenn du unter dem Schutzschirm des Höchsten bist, bist du geborgen. Du musst nicht alles verstehen. Lass uns aufhören, Gott zu spielen. Lass uns aufhören, die Pharisäer spielen gerne Gott. Die wollen immer alles wissen. Die wissen genau, wer zu den Auserwählten dazugehört. Zu den 144.000. Und wann Jesus wiederkommt. Und wie das auszusehen. Und was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Die wissen das alles, die Pharisäer. Ich habe in dem Spielfilm lange genug mitgespielt. Bitte hör auf damit. Kinder wissen nicht alles. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Kinder müssen nicht alles wissen. Aber ich habe einen Papa, der alles weiß. Mein Papa weiß alles, deiner auch. Und deshalb kann ich ihm vertrauen und ich kann unter seinen Schutzschirm kommen. Und ich kann sagen, Papa, ich berge mich bei dir. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der kann sprechen, meine Zuflucht, meine Zuversicht. Das ist mein Gott. Das ist dasselbe, was im Psalm 27 steht, was im Psalm 23 steht, was überall im Psalm steht. Warum? Weil David und die Beter, die kannten das Wesen Gottes, den Charakter, seine Person, sie kannten sein Herz. Oder der bekannteste Psalm, Psalm 23, das ist ja der Hit, oder? Yahweh ist mein Roi. Jahwe, der Herr ist mein Hirte. Hirte war im Hebräischen ein Sinnbild für Vater, ein Synonym, so wie Weinberg ein Synonym für eine geliebte Frau war. Also das ist so die Zeichensprache, das kannte jeder. Also wenn David anfing zu sprechen, Yahweh ist mein Vater. Und das als einer, der ziemlich vaterlos groß wurde. Wir wissen nicht genau, was Sache war. Einige Bibelausleger vermuten, dass David ein unehelicher Sohn von Isai war, weil er nicht unter die Erben gerechnet wurde. Als der Prophet kam und sagte, zeig mir deine Söhne, da war David nicht dabei. Warum? Weil er niedrige Dienste auf den Feldern machte. Oh, die Patriarchen damals hatten viele Bastarde, uneheliche Kinder, Kuckuckskinder, weiß ich was. Wie man all diese kostbaren Menschen beschimpfen kann. Vielleicht ist sogar jemand hier, der auch so gelitten hat darunter, dass man wusste nie genau, wie das so war damals mit deiner Geburt. David hat jedenfalls darunter gelitten. Er hat gesagt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ein Synonym eigentlich für eine unstattliche, unehrenhafte Geburt. Er hat an anderer Stelle mal gesagt, Vater und Mutter haben mich verlassen. Also hey, das war keine gute familiäre Konstellation, in der er da groß war. Seine Brüder haben ihn gehasst. Aber er ist nicht bitter geworden, weil er kannte das Wesen Gottes. Er hatte das Wesen kennengelernt, den Charakter. Er hatte Gott, Gottes Herz kennengelernt. Das schon im alten Bund. Merkst du? Gott war immer schon zu finden für diejenigen, die ihn aufrichtig suchten. Er hat gesagt, wer mich aufrichtig sucht, der wird mich finden. Hat er das gesagt? Hat er gesagt. Steht in der Bibel drin. Mehrmals sogar. Den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Das Warten des Gerechten wird Freude werden. Gott ermutigt uns, sucht mein Angesicht. Gott will gesucht werden, er will begehrt werden. Er will, dass wir eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu ihm leben. Er will nicht Religion, er will Relation, er will Beziehung. Seid nicht so begeistert, es ist nicht auszuhalten hier beim Pfingstlern in Thun. Oh, ich wünsche euch, dass ihr ins Ruhen kommt. Ins Ruhen, in der Liebe des Vaters, nicht nur ins Tun all der Werke der großen Söhne und Töchter. Oh, dass er ins Ruhen hinein, dass wir, ich schließe mich mit ein, ich möchte ins Ruhen kommen. Ich war so begeistert. Heidi Baker, sagt der Name euch was? Eine Frau, die in Mosambik unter den Ärmsten der Ärmsten arbeitet. Und ich war auf einer Konferenz, da war sie als Sprecherin angesagt worden. Und sie kam so müde, weil sie wirklich, sie war ausgepowert. Sie hatte vielen Waisenkindern in Mosambik gedient bis zum Umfallen. Sie kam auf die Konferenz und dann wurde für sie gebetet, kam die Kraft Gottes so machtvoll über sie, ich konnte nicht mehr aufstehen. Nicht nur so einen Augenblick nicht, tagelang, die lag da. Also hat man sie auf der Bahre reingetragen, auf die Bühne gelegt und dann hat sie im Liegen gepredigt. Weil sie nicht mehr Kraft hatte, aber es waren so kraftvolle Predigten. Ich kann mich heute noch erinnern, da war keine PowerPoint, da gab es keine Struktur, all das, was wir doch so gerne haben als Europäer, ja. Aber es war Kraft, es war Salbung da. Und sie hat gesagt, die eine Predigt hat immer gesagt, first I rest and then I run. First I rest and then I run. Und dann sagt sie, wie sie ruht in der Liebe des Vaters. Wie sagt, dein Handy ist der beste Beweis. Du kannst nur telefonieren, wenn du vorher den Akku aufgeladen hast, oder? Und je mehr du telefonierst, desto mehr musst du immer wieder an die Steckdose. Stimmt es? Und wir tun so, als ob, ja, ich war doch im Gottesdienst. Ja, ich habe doch die Bibel gelesen. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Naja, also wenn ich mein Handy nicht benutze, reicht das auch eine ganze Woche. Aber wenn ich telefoniere und Bilder mache und alles Mögliche, ey, ihr jungen Leute, seid doch mal ehrlich. Wie häufig müsst ihr so? Ne? Ah, okay, gut. Je häufiger du es weitergibst, desto mehr brauchst du. Ruhen und dann rennen. Ruhen und rennen. Weißt du, ruhen, aber wohin ruhen? Wo drin denn ruhen? In der Liebe des Vaters, in seinem Wesen. Die Bibel sagt, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind die Wege Gottes. Du wirst sie nicht verstehen. Oh Mann, ihr habt hier doch wirklich, ihr seid dem Himmel so nahe. Ihr habt die großen Berge, ihr könnt raufgehen, ihr könnt gucken, wenn man freie Sicht ist. Ne? Hat man mir gesagt, geh auf den Berg in der Schweiz, habe ich gemacht, kam ich oben an, ich habe nichts gesehen. Ja, unten sah noch alles klar aus, ihr wisst ja, ne? Oh, die Flachland-Tiroler, ich sag euch. Ihr seid dem Himmel hier so nahe, aber ich meine das jetzt mal nicht im Spaß, sondern wirklich, ich glaube, die Schweiz ist ein besonderes Volk. Wir kommen ja viel in der Weltgeschichte rum und Gott hat euch so gesegnet. Oh, ich war mal auf einer Konferenz, da waren Schweizer und die haben die Nationalhymne als Anbetungslied gesungen. Boah, all die anderen Nationen, wir haben Gänsehaut, Gotthautentzündung bekommen, so, ja. Wir haben gedacht, wow, die haben sogar ein Anbetungslied als Nationalhymne und die haben das Kreuz auf ihrer Fahne. Oh bitte, seid nicht Pharisäer und religiös, sondern seid Kinder Gottes. Nehmt euer geistliches Erbe, das ihr habt ein starkes geistliches Erbe. Und dankt Gott dafür, dass ihr zu diesem Volk gehören könnt und dass Gott euch so gesegnet hat, dass von eurem Volk nicht Krieg ausgegangen ist, wie von meinem Volk. Dass ihr eine friedliche Nation meistens wart. Und dass ihr sogar anderen Nationen Zuflucht geben konntet, immer wieder. Wie viele Juden konnten damals hier über die Schweiz gerettet werden? Viel zu wenige, aber doch viele. Hey, ihr seid ein wunderbares Volk. Darf ich das als Deutscher demütig sagen? Ihr seid ein wunderbares Volk. Ihr seid so begabt mit so vielen Dingen. Aber seid dankbar dafür. Weil es ist nicht euer Verdienst. Es ist Gnade, es ist Geschenk. Es ist, weil der Vater euer Vater ist. Er ist auch unser Vater, aber er ist auch euer Vater. Ihr kennt doch sein Wesen. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist nur gut. Gott kann gar nicht anders sein. Das weißt du, darf ich dich daran erinnern? Er kann doch gar nicht anders sein. Wie können wir nur einen Augenblick daran zweifeln? Ich tue es immer wieder, du manchmal auch. Ich vergesse es manchmal. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Komisch, ich bin eigentlich noch nicht so alt, dass ich ständig vergesslich wäre, aber ich vergesse so schnell die Dinge. Oh, wenn du mir in die Seite trittst, das vergesse ich nicht so schnell. Tritt du mir auf die Füße, das vergesse ich nicht so schnell. Ich kann nachtragend sein, du auch. Aber ich kann leider so schnell vergessen, all die Güte Gottes. Dann brauchen wir einander, dass wir uns erinnern. Deshalb gehen wir in Gottesdienst, nicht nur, weil es schön hier ist, sondern weil ich brauche das. Bonhoeffer, ihr kennt ihn ja vielleicht, einer der Helden Gottes in meinem Volk, der hat einmal gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in uns selbst. Ich muss das kurz erklären, was er meinte. Das Wort, das ich mir sagen kann, das mir hilft, kann ich mir nicht selber sagen. Ich brauche den Bruder und die Schwester dazu. Ich brauche das Geheimnis der Familie Gottes. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche dich, Bruder, dass du mir sagst, du hast da Dreck hinten auf dem Rücken. Denn ich sehe den nicht. Ich habe keine Augen hinten. Und ich brauche, wenn ich zerbrochen bin, jemand, der mir aufhilft. Das ist das Geschenk der Gemeinde. Und das ist im Wesen Gottes drin. Deshalb ist Gott, wenn er Vater ist, hat er Kinder. Ein Vater ohne Kinder, das geht gar nicht. Er hat Familie. Und er will uns gar nicht loshaben. Obwohl er weiß, wen er da alles als Familie versammelt hat. Er liebt uns. Oh, wenn ich, oh Vater, wenn ich nur predigen könnte, dass jeder das heute Abend in seinem Geist empfangen kann. Du bist geliebt von der stärksten Liebe im ganzen Kosmos. Das ist die Liebe des Vaters. Und deshalb, egal was passiert, ja, es können schlimme Dinge passieren. Und die Welt hat Grenzen. Sie hatte immer schon Grenzen seit dem Sündenfall. Weißt du, dieser Körper ist nie geschaffen worden, krank zu werden. Weißt du das? Das klingt wie Märchen, oder? Weil jeder hat doch sein Zipperlein. Also mindestens jeder über 40 hier hat sein Zipperlein, oder? Diese Seele ist nie geschaffen worden, Traumata zu durchleben. Und wer hat alles ein Traumata? Schon deine Geburt war ein Trauma, fragt die Psychologen. Wir sind nie geschaffen worden, einander zu misstrauen. Wir sind noch nicht mal geschaffen worden, zu sterben. Diese Körper, First Edition, war geschaffen worden, ewig zu leben. Und wir haben uns so weit vom Originalgarten Eden entfernt, dass wenn wir die ersten Blätter der Bibel lesen, dann erscheint es uns fast wie archaische Märchen aus längst vergessener Zeit, dass Gott mit Adam joggen geht in der Früh des Morgens. Das ist zu menschlich, zu anthropomorph von Gott gesprochen. Ja, sollen wir unmenschlich von Gott reden? Ist das besser? Wenn Gott nicht menschlicher als Mensch sein könnte, in der besten Variation, oh Gott ist Gott, aber er ist noch viel liebevoller als der liebevollste Mensch, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Er ist viel besser als die beste Variante der Menschheit, weil er der Erfinder ist, er ist der Abba, er ist die Quelle allen Lebens. Und wir kennen doch sein Wesen. Freunde, darf ich dich erinnern, du kennst doch sein Wesen. Ich kenne sein Wesen. Warum zweifeln wir dann? Warum haben wir dann noch Angst? Warum? Der Apostel Johannes sagt, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Denn Furcht hat es mit Strafe zu tun. Und wer immer sich noch fürchtet, der kennt, ja, da ist das hebräische Wort, nämlich dieses Abraham erkannte Sarah und sie wurde schwanger. Es geht um diese ganz intime, freundschaftliches Kennen von Herz zu Herz. Darum geht es. Gott hat ein Herz und du hast ein Herz. Und wenn die beiden in Einklang sind, dann ist der Himmel los. Dann ist der Himmel auf Erden. Dann berührt der Himmel die Erde. Und darum geht es dem Vater. Weißt du, dann kannst du mitten in Grenzen sein. Heute sprach mich, wir waren heute Morgen bei ganzheitlich gesund. Schwer für mich auszusprechen. Aber wunderbare Leute. Wir waren dort und dann sprach mich jemand an in der Pause und erzählte und sagte, er hat so was Schlimmes erlebt in seinem Leben. Den Tod eines geliebten Menschen verkraften müssen. Und die Person sagte, aber weißt du, ich war so voller Freude und Geborgenheit, dass ich fast schon dachte, darf das überhaupt sein? Weil doch eigentlich jetzt ist ein kostbarer Mensch gestorben, aber ich war so geborgen. Ich sagte, du, das ist normal für Kinder Gottes. Natürlich hat sie auch getrauert, die Person. Und natürlich trauern wir, dann werden wir Unmenschen. Ja? Verlust tut weh. Aber weißt du, in deinem Geist, in deinem Innersten, kann der Himmel los sein, weil du geborgen bist, geschützt bist im Wesen, im Charakter Gottes. Eines der häufigsten Worte in dem Psalm steht jetzt ausnahmsweise mal nicht im Psalm 91, aber in fast jedem anderen Psalm steht ein Wort im Hebräischen, Batach. Das ist nicht klingonisch, ihr jungen Leute. Batach ist Hebräisch und heißt Vertrauen. Und Gott sucht Vertrauen. Hast du noch deinen kleinen Schlüssel? Er sucht nach dem Schlüssel des Vertrauens. Interessanterweise, dieses Wort Batach wird nur positiv für Gott gebraucht. Ein Mensch kannst du nicht batachen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Außer Lob der klugen Hausfrau. Der darf man auch noch batachen in den Sprüchen. Ansonsten, Menschen werden dich enttäuschen. Wenn du dein Vertrauen auf Menschen setzt, dann wirst du enttäuscht werden. Das sagt die Bibel. Der Einzige, dem wir den Schlüssel des Vertrauens wirklich schenken können, der uns niemals enttäuschen wird, das ist Abba Vater. Das ist Gott. Er kann uns nicht enttäuschen. Menschen können lügen. Gott kann nicht lügen. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Ein Freund von mir, Daniel Kallauch, vielleicht kennen ihn auch einige in der Schweiz, der wunderbare Kinderlieder geschrieben hat. Der hat mal ein Lied geschrieben, und das war damals, als wir das mit den Kindern im Gottesdienst gesungen haben. Gott belügt seine Kinder. Was? Wie? Echt? Nie. Und, aber das, da musste man erstmal hinkommen, zu dem Nie. Bevor, was? Gott belügt seine Kinder? Das kann doch nicht sein. Nein, das kann doch nicht sein. Gott belügt seine Kinder. Nie. Nie, niemals, nie nicht, kann es nicht, es ist nicht in seinem Herzen drin. Sind wir untreu, er bleibt treu. Das sagt Gottes Wort. Er ist die feste Größe. Geschwister, ich habe keine Ahnung, was noch alles in deinem Leben passieren wird, in meinem Leben, was mit dieser Welt passieren wird. Aber eins weiß ich, weil das Wort Gottes es sagt, weil ich ein Zeugnis des inneren Geistes in mir habe, dass Gottes Wort wahrhaftig ist und Gott nicht lügt. Egal, was passieren wird, du kannst den Schlüssel des Vertrauens ihm geben. Was sagen die Männer im Feuerofen? Verbrennen wir, dann verbrennen wir. Aber wir sind mit Gott da drin. Und der vierte Mann war da. Was hat Daniel in der Löwengrube gesagt? Hunger, Hunger, Hunger. Die Löwen haben Hunger. Ja. Und was hat David gesagt? Daniel gesagt? Gott. Ich setze mein Vertrauen auf Gott. Du kannst die ganze Bibel durchgehen. Menschen waren in schlimmen Situationen. All die Helden, die wir jetzt so als unsere Glaubenshelden nehmen, im Alten und im Neuen Bund, schau dir Jesus an. Jesus in der schlimmsten Augenblick seines Lebens. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat der Meister gerufen. Er fühlte das, so wie du und ich das manchmal sogar fühlen können. Gott hat mich verlassen. Das ist nicht die Wahrheit. Nein, 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 nie, nie, er verlässt dich nie, niemals. Aber du kannst es fühlen, ja, du kannst dich verlassen fühlen. Von allen Menschen, sogar von Gott. Selbst Jesus hat es gefühlt. Ist das nicht tröstlich zu wissen, dass der Meister mir in allem vorangegangen ist? Aber es waren nicht seine letzten Worte. Jesus hat seinen Schlüssel des Vertrauens rausgeholt. Und hat gesagt, Vater, in deine Hände lege ich mein Vertrauen, mein Geist, mein Leben, mein alles. Ich lege mich hin. Liebe Freunde zu Hause, ich weiß nicht, wie es euch heute Abend geht. Ich spüre hier im Raum Gottes Gegenwart. Ich hoffe, du kannst zu Hause das auch spüren, dass Gott bei dir ist. Dass du das jetzt in deinen vier Wänden spürst, Gott ist da. Ich möchte dich so ermutigen, dass du auch deine Hand in seine Hand legst, wie ein Kind. Ich bin ja ein großer Mann, aber weißt du, an dieser Stelle bin ich ein kleiner Junge, der mein kleines Patschehändchen in die große Hand von Abba Vater legt und sagt, ich vertraue dir. Ich habe keine Ahnung, wie du mich aus dieser Nummer rausholst. Ich habe keine Ahnung, wie du retten willst. Freunde, wer hätte damals gewusst, wie der Vater aus Golgatha noch einen Sieg machen konnte? Keiner von uns. Wir hätten alle gedacht, so wie die Jünger, oh, es ist aus, es ist aus, ja, jetzt ist er auch noch gestorben. Ja, manchmal sieht es so aus, als ob unsere Hoffnung sterben würde. Ja, du kannst das fühlen, es fühlt sich so an, aber es ist, Gott hat das letzte Wort. Er hat das erste und das letzte Wort. Und wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, weißt du, dann bist du in dieser Geborgenheit, wie ein Baby in der Fruchtblase bei Mama. Du bist geborgen. Wie ein himmlischer Airbag um dich herum. Alles Mögliche kann passieren. Die Welt kann boxen. Pfeile können fliegen. Die feurigen Pfeile der Finsternis. Alles. Aber dich trifft es nicht. Dich trifft es nicht. Weil Jesus seine Hand dazwischen hält. Ihn trifft es. Schau seine Hand an. Durchbohrt von den Pfeilen der Finsternis. Schau seinen geschundenen Körper an. Ihn hat es getroffen. Ja, mich nicht. Menschen, die eine Schutzweste anhaben und angeschossen werden, die haben auch blaue Flecken. Ja, du kannst blaue Flecken bekommen in dieser Welt. Ja. Und es kann sogar wirklich sein, dass einer stirbt. Märtyrer, heute sind bestimmt an diesem Tag Brüder und Schwestern gestorben im Namen Jesu. Um Jesu willen. Ja, siehst du, die hat es doch getroffen, höre ich sofort. Ja. Ich bin nicht Gott. Ich kann dir nicht sagen, warum, wieso gerade für sie dieser Weg so war. Aber ich habe genug Geschichten gelesen von Menschen und habe Augenzeugen getroffen in der Welt, von Menschen, die unter Verfolgung waren, in den Gefängnissen waren, um des Namens Jesu willen. Und ich sage dir, du wirst in ihren Augen nicht Bitterkeit finden. Du wirst in ihren Augen nicht Bitterkeit finden, sondern eine Würde. Eine Würde für Jesus zu stehen. Und ein Teil, einen kleinen Teil von den Leiden, die unser Meister an jedem Tag auf dieser Welt in seinem großen Leib erträgt. Und damit meine ich nicht nur die Gemeinde, sondern auch seine vielen Kinder, die unerlösten Kinder. Glaubt mir, da leidet der Vater genauso mit. An den Drogenabhängigen, die irgendwo in Zürich auf den Straßen umkommen. An Frauen, die auch in eurem Land als Sexsklaven gehalten werden. In unseren reichen Nationen. An Menschen, die mit schmutzigem Waffengeld ihre Aktiengewinne machen. Da leidet der Papa mit. Da zieht er seine Hand auch nicht weg, sondern hält sie davor. Und er kriegt es ab. Und wir die blauen Flecke besten, schlimmstenfalls. Kannst du nochmal den Schlüssel nach vorne holen? Heraus und Karin, kommst du zu mir bitte? Wir möchten heute Abend beten. Was ist deine Situation in deinem Herzen, wo du sagst, ich möchte aber Vater Vertrauen schenken? Ich habe so gut ich konnte versucht, dir heute Abend vor Augen zu malen, wie wunderbar er ist und dass er absolut vertrauenswürdig ist. Wenn es einen gibt im ganzen Universum, dem du vertrauen kannst, dann ihm. Dann ihm. Magst du mal diesen Schlüssel Augenblick in deine Hand nehmen, mal spüren, deshalb, weil wir euch nicht berühren dürfen, ja, aus dieser Zeit. Ihr wisst schon, ja, aber vielleicht können wir so den Kontakt miteinander haben. Ja, berühr diesen Schlüssel einfach mal und, weißt du, spür mal. Wir wollen dich segnen, dass du Vertrauen bekommst, weil nicht mal das habe ich. Ich habe noch nicht mal Vertrauen, dass ich Gott schenken könnte, wenn er mir nicht das Vertrauen schenkt. Aber ich will mir Vertrauen von ihm holen, du auch? Und sagen, Vater, füll mein Herz mit Vertrauen in deine Güte. Ich will unter deinem Schutzschirm sein. Lass uns beten, auch ihr zu Hause. Schließ einfach die Augen und öffne die Augen deines Herzens. Lebendiger Gott, liebevoller Vater.